Heute wollen wir einen einzigen Vers betrachten. Römer 6, Vers 8. Wenn der uns so richtig ins Herz geht heute Morgen und in Fleisch und Blut übergeht, dann werden wir genug daran zu buchstabieren haben, vielleicht ein Leben lang. Römer 6, Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Als Dieter vor zwei Wochen über den Römerbrief sprach, hier über den Anfang von Kapitel 6, da hat er am Ende seiner Botschaft die Geschichte erzählt von dieser Frau, die gläubig war, aber ihr Mann, der ging eigene Wege und wollte sich absolut nicht zu dem Herrn bekehren. Und erst als diese Frau eine Predigt gehört hatte über Römer 6 und über diese Wahrheit vom Mitgestorbensein mit Christus und ihr Verhalten verändert wurde und sie aufhörte, ihn dauernd zu gängeln und ihn dauernd Vorschriften zu machen und so weiter, als sie einfach ganz still ihren Weg ging, da wurde ihr Mann angesprochen und da bekehrte sich dieser Jens. Fazit: Aus dem Sterben wurde Leben. Aus dem Sterben seiner Frau wurde das Leben für Jens. Und das soll heute Morgen mein Thema sein: Sterben zum Leben. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Was heißt das ganz praktisch? Was heißt das zum Beispiel für viele von uns, die in Ehe und Familie stehen? Was heißt das, mit Christus gestorben sein und mit ihm leben in Ehe und Familie? Was heißt das zum Beispiel für einen gläubigen Ehemann, mit Christus gestorben zu sein? Im Epheserbrief schreibt Paulus: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist die steilste Aussage, die wir im ganzen Neuen Testament haben an Ehemänner. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Wir wissen es. Er gab sich selbst, sein Blut, sein Leben für die Gemeinde, für jeden von uns. Mehr konnte er nicht geben. Es war das Teuerste, was er hatte, sein Leben. Christus starb für die Gemeinde. Die Schrift stellt uns Männer hier einen solch hohen Maßstab vor Augen, dass wir sogar bereit sein sollen, unser Leben für unsere Frauen zu lassen. Aber ich habe das schon einmal erwähnt und ich muss es wieder eine Stufe runter transformieren. In den allerseltensten Fällen wird wohl ein Mann die Gelegenheit haben, im wörtlichen Sinn für seine Frau zu sterben. Im wörtlichen Sinn. Aber im Alltagsleben gibt es genügend kleine Gelegenheiten, diese Haltung der Hingabe, des sich selbst Zurückstellens, des Sterbens einzuüben. Das bedeutet nämlich Liebe. Liebe hat im biblischen Sinn immer mit Opfer zu tun, mit sich hingeben. Das ist diese göttliche Liebe, diese Agape-Liebe. Walter Nietzsche hat diesen bekannten Satz geprägt: Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Die wahren Bedürfnisse, nicht die, die ich meine, die er hat, sondern seine wahren Bedürfnisse. Du Mann, kennst du die wahren Bedürfnisse deiner Frau? Und du Frau, kennst du die wahren Bedürfnisse deines Mannes? Das heißt lieben, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und stillen suchen. Wenn du Mann zum Beispiel keine Lust hast zum Gespräch mit deiner Frau, du kommst vielleicht von der Arbeit und bist groggy, deine Frau hatte den ganzen Tag nur die Kinder um sich herum und sie hat nun ein echtes Bedürfnis nach Austausch mit einem Erwachsenen, mit dir, ihrem Ehemann, dann überwinde dich und leg die Zeitung weg und schalte den Fernseher aus und lass alles andere liegen und nimm deine Frau in den Arm und rede mit ihr. Genau das heißt mit Christus gestorben sein in der Ehe. Sich selbst zurückstellen, nicht auf seine Bedürfnisse und Rechte pochen, sondern suchen, was der andere braucht. Ich kann dir bezeugen, dass aus dieser Haltung eine liebliche Frucht wachsen wird. Du wirst ein gesättigtes, zufriedenes Fraule bekommen. Ist das nichts? Ein zufriedenes Fraule? Und aus Sterben wird Leben werden. Und wenn du, Mann, keine Lust hast zum Gebet, ich spreche jetzt von den gläubigen Männern, aber deine Frau hat das innige Bedürfnis nach täglichem gemeinsamen Gebet mit dir, ihrem Ehemann, dann solltest du wenigstens ihr zuliebe dazu bereit sein. Wenn du es schon von der Schrift her nicht so sehen kannst, obwohl die Bibel da eigentlich eine deutliche Sprache spricht, in 1. Petrus 3, Vers 7 steht, euer gemeinsames Gebet darf nicht gehindert werden. Das ist ein Wort an christliche Eheleute. Euer gemeinsames Gebet darf nicht gehindert werden. Wie wenige christliche Ehepaare beten täglich miteinander? Wie wenige? Aber genau das heißt mit Christus gestorben sein in der Ehe. Doch daraus wird Leben werden. Wenn ihr beide miteinander eins werdet vor dem Thron Gottes im Gebet, dann werdet ihr auch Gebetserhörungen erleben zusammen. Und eure geistliche Gemeinschaft wird vertieft werden. Ist das nicht ein lohnendes Ziel? Wie hat mir mal eine Frau gesagt, dass er mit mir schlafen will, das vergisst er nie. Aber das tägliche Gebet, das kommt weit hinten. Es gibt sicher noch viele Möglichkeiten für uns Männer. Zum Beispiel deiner Frau im Haushalt zu helfen oder ihr die Kinder mal außer der Reihe abzunehmen und so weiter. Auch in diesem Fall kommt dein Einsatz wieder auf dich zurück. Deine Frau ist nicht mehr so nervös und angespannt. Ihre Ruhe und Ausgeglichenheit wird dir zugutekommen. Sie kommt wie ein Bumerang zurück zu dir. Und du, lieber Ehemann, sage nicht, dass du deine Frau liebst, wenn man von all diesen Dingen in deinem Ehealltag nichts sieht. Letztes Jahr habe ich jemand geschrieben, dass er in seinem Kopf viel theologische Erkenntnis gesammelt hat, dass es aber in seinem Leben, vor allem in der Ehe, hinten und vorne fehlt. Der Apostel Johannes schrieb, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in der Wahrheit. Das ist ein wichtiger Satz auch für die Ehe. Eine ganz persönliche Frage an alle Ehemänner unter uns. Bist du bereit, deine Frau so zu lieben und dich für deine Frau so hinzugeben, wie Christus für die Gemeinde starb? Bist du bereit, im Ehealltag immer wieder dein Ego in den Tod zu geben und die Bedürfnisse deiner Frau höher zu stellen als deine eigenen? Dann wird eure Ehe schön werden. Ja, ich möchte sagen, dann wird ein Glanz in eure Ehe kommen. Ihr werdet Glück und Geborgenheit erleben. Aber jetzt kommen die Frauen dran. Und du Frau, du hast ebenfalls immer wieder Gelegenheit, dich für deinen Mann zu opfern. Vielleicht ist es für dich bereits ein Sterben, dass du Mutter und Hausfrau bist. Du hattest früher deinen Beruf und deine Anerkennung, deine Arbeit wurde geschätzt und auch bezahlt. Jetzt bist du zu Hause. Es wird von dir erwartet, dass du kochst, wäschst, bügelst, einkaufst, putzt, dass du die Kinder versorgst und bei Hausaufgaben betreust und so weiter. Dass diese Arbeit nicht bezahlt wird, das kannst du verkraften. Aber wenn sie nicht anerkannt wird, das ist schwer für eine Hausfrau. Das ist bitter. Wer dankt für all die vielen Stunden Hausarbeit? Wer lobt? Wer ermutigt? Wer erkennt das an? Aber auf der anderen Seite, wenn du diesen Platz als Gottes Berufung für dich ansehen kannst und im Haushalt dem Herrn dienen willst, dann kann aus deinem Leben, kann aus diesem Sterben Leben werden. Ist das nichts, wenn deine Kinder in großer Geborgenheit aufwachsen dürfen? Es gibt so viele Schlüsselkinder, auch hier in der Stadt Mannheim, die nur abgeschoben werden von morgens bis abends, nur vor die elektrische Großmutter gesetzt werden den ganzen Tag, dass sie Ruhe geben. Ihr wisst, was das ist, gell? Ist das nichts, wenn deine Kinder in Geborgenheit aufwachsen können, sie werden es dir später einmal danken. Ganz gewiss. Oder ist das nichts, wenn deine Kinder sogar später gläubig werden? Wenn du einmal vor dem Herrn stehen kannst und sagen, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, dann wird aus deinem Sterben in diesem Bereich Leben geworden sein. Wir sehen, das hängt in der Bibel immer zusammen. Aus Sterben wird Leben. Wenn wir mit dem Herrn in der Lebensgemeinschaft mit Christus durch Sterben zum Leben gehen. Darum nimm doch dieses Wort aus Römer 6, Vers 8 ganz persönlich für deine Situation als Ehemann und als Ehefrau. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Glaubst du? So glauben wir, steht hier. Glaubst du dem Herrn? Nimmst du sein Wort wirklich für dich, dass wenn du einen Sterbensweg gehst, mit ihm, dass daraus Leben wird, dass daraus Frucht werden wird? Es gibt noch zwei Bereiche, in denen Frauen allgemein gefährdet sind. Wir Männer haben ungezählte Schwächen, bei den Frauen sind es nur zwei oder drei. Und da meine ich zum Beispiel die ungeheure Empfindlichkeit und den Hang zur Nörgelei. Wenn du das bei dir feststellst, dann bitte doch den Herrn, Herr Jesus, ich bin auch im Blick auf meine Empfindlichkeit und Nörgelei mit dir gestorben. Nun hilf doch, dass daraus Leben wird, nämlich eine gesunde Persönlichkeit und eine zufriedene Frau. Wir sehen, es gibt genug kleine Gelegenheiten im Alltag, wo einer für den anderen sterben kann. Und jetzt haben wir von Krankheit und Alter und gegenseitiger Pflegebedürftigkeit überhaupt noch nicht gesprochen. Da wird es nochmal in einer anderen Dimension möglich. Ihr Lieben, ich muss es so noch einmal sagen. Der Partner, der bereit ist, in der Ehe zu sterben, der wächst und wird dabei in das Bild Jesu Christi umgestaltet. Vielleicht ohne, dass er es merkt. Er kommt durch Sterben zum Leben. Aber das gilt auch für die Alleinstehenden unter uns. Sie müssen manches Mal ihren Wunsch nach Partnerschaft und Sexualität auf den Altar legen und in dieser Hinsicht sterben. Aber verlasst euch darauf, auch daraus wird in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Leben werden. Denn der Apostel Paulus sagt, wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wie kann das in diesem Fall aussehen? Du kannst als alleinstehende gläubige Person beständig und ohne Ablenkung dem Herrn dienen. Am vergangenen Mittwoch hatten wir ja nicht nur hier einen Abend für Ehepaare, sondern auch bei uns drüben in Ilvesheim einen Abend für Alleinstehende. Und wir waren auch in froher Runde dort zusammen. Und wir haben unter anderem fast 30 Aufgaben aufgezählt auf einer Folie, die gerade besonders von Alleinstehenden in feiner Weise getan werden können innerhalb der Gemeinde. Aus Sterben wird immer Leben. Und wenn der treue Herr aus deinem Dienst als Alleinstehender geistliche Kinder hervorwachsen lässt, wenn Menschen zum Glauben kommen durch deinen treuen Dienst, das ist doch eine wunderbare Frucht. Aus Sterben wird Leben. Wir merken hier, Sterben ist eine Gesinnung, eine Lebenshaltung. Wenn du einen Menschen kennenlernst, der nicht sterben kann, ich sage dir, er ist garantiert unausstehlich. Menschen, die nicht sterben können. Ich habe Ehemänner kennengelernt, die können nicht sterben. Und deswegen kommen sie mit ihren Frauen nicht aus. Es ist unmöglich, eine Ehe zu führen, wenn einer der beiden Partner nicht sterben kann, wenn er nicht sich zurücknehmen kann, wenn er immer auf sich und seine Rechte pocht. Das geht kaputt, ganz gewiss. Es gibt aber auch Frauen, die können nicht sterben. Deswegen kommen sie mit ihren Männern nicht aus. Es gibt junge Leute, die können nicht sterben. Teenager. Darum kommen sie mit ihren Eltern nicht aus. Und es gibt Eltern, die können nicht sterben. Deswegen kommen sie mit ihren Kindern nicht aus. Und wenn du schon lange Zeit mit Verwandten oder Nachbarn verstritten bist und immer denkst, die anderen sollen den ersten Schritt machen, dann bist du nicht gestorben. Es gibt Gläubige, die sind nicht gestorben, auch hier unter uns. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Kommen wir zu einem zweiten Bereich. Sterben in Beruf und Gesellschaft. Es gibt ein Zauberwort im beruflichen Bereich, das heißt Karriere. Karriere bedeutet, auf der beruflichen Erfolgsleiter nach oben klettern. Begleiterscheinungen, mehr Geld, mehr Ansehen, mehr Kompetenzen. Aber in der Regel auch andere Begleiterscheinungen, mehr Zeitaufwand, mehr Engagement, mehr Kraftverschleiß im Beruf, weniger Zeit für den Herrn, weniger Zeit für die Ehe und Familie, weniger Zeit für die Gemeinde. Das eine geht nicht ohne das andere. Machen wir uns nichts vor, die heutige Berufswelt verlangt einem Arbeitnehmer oder auch einem Selbstständigen viel ab. Und es steht Christen gut an, wenn sie ihre beruflichen Pflichten treu und gewissenhaft erfüllen. Das sollen wir schon. Aber wo steht geschrieben, dass ich mich im Konkurrenzkampf aufreiben lassen soll? Wo steht geschrieben, dass ich mehr als das Nötige zum Unterhalt meiner Familie verdienen soll? Es gibt Leute, die verdienen doppelt so viel, wie sie brauchen und machen immer noch Überstunden. Ja, warum denn? Wozu denn? Für wen denn? Da hat das Ganze eine Eigendynamik gekriegt. Wer sagt denn, dass ich unbedingt im allgemeinen Strom mitschwimmen muss? Ich habe jedenfalls große Hochachtung vor denen, die als Arbeiter oder Angestellte ihr Anstellungsverhältnis auf den Teil reduzieren, der ihnen zum Auskommen langt. Und wenn ich selber einen Beruf erlernt hätte, was ich leider nicht habe, dann würde ich als Schlosser oder als Informatiker nur so lange arbeiten, wie es zum Unterhalt meiner Familie erforderlich wäre. Warum? Um so viel Zeit wie nur irgend möglich für meine Familie und für die Arbeit im Reich Gottes zu haben. Das sage ich, weil das meine volle Überzeugung ist, ganz egal, welchen Job ich machen würde. Und es kann durchaus sein, dass ich noch einmal dieserweise arbeiten muss, dann aber so viel, wie zum Unterhalt der Familie nötig ist, nicht mehr. In Johannes 6, Vers 27 habe ich heute Morgen in meiner stillen Zeit gelesen, da sagt der Herr Jesus, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Ich weiß, diese Gedanken klingen für einige unter uns sehr fremd, vielleicht sogar utopisch. Aber ich bin davon überzeugt, dass die, welche auch im Berufsleben den Sterbensweg gehen, von Gott reich gesegnet werden und viel Frucht bringen. Dafür kenne ich eine ganze Reihe Beispiele aus der heutigen Zeit, bis hier in unsere Reihen. Lasst uns für eine solche Haltung unter uns beten, ganz besonders bei den Brüdern, die einmal den Ältestendienst tun werden. Männer, die ihre Lebensaufgabe darin sehen, der Gemeinde als Hirten zu dienen, die sollten diese Haltung haben. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Bist du im Blick auf deine Stellung zum Beruf, deine innere Haltung zum Beruf, gestorben? Es muss aber gar nicht immer der Beruf sein. Der eine muss vielleicht einer ehrenamtlichen Tätigkeit sterben, weil sie gleich einem wilden Trieb zu viel Zeit und Kraft verschlingt. Ehrenamt hängt übrigens immer mit Ehre zusammen. Dem anderen wird unter Umständen klar, dass sein Hobby oder seine sportliche Aktivität jetzt so nicht mehr dran ist. Ich kann das verstehen, das ist schwer. Aber glaubst du, dass solche Sterben ohne Frucht bleiben würde? Niemals. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass diese Dinge, die ich da eben genannt habe, Sünde wären oder generell abzulehnen sind. Aber in der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus kann mir oder dir gezeigt werden, dass jetzt etwas anderes wichtiger ist. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Lasst mich noch einen dritten und letzten Bereich ansprechen, wo ich glaube, dass wir dieses Wort aus dem Römerbrief ganz praktisch durchbuchstabieren können. Sterben in Gemeinde und Dienst. Man sollte es nicht für möglich halten, aber selbst mitten in einer lebendigen Gemeinde gibt es immer wieder Situationen, in denen wir sterben müssen. Wenn einer zum Beispiel einen Dienst tut, ohne Anerkennung zu bekommen, vielleicht wird es nicht mal registriert oder bekommt noch Kritik obendrauf, kann auch passieren, dann hat der Betreffende zwei Möglichkeiten zu reagieren. Er kann bruddeln, das ist lateinisch, aber vielleicht übersetzt, das heißt so, er kann murren und jammern und klagen. Ah nee, das ist Schwäbisch, ich verwechsel immer Schwäbisch und Lateinisch, aber irgendwann kriege ich es nochmal auf die Reihe. Also er kann bruddeln und schimpfen und jammern und überall erzählen, was er doch für ein armer Mensch ist. Das wäre die eine Möglichkeit. Er kann aber auch sagen, Herr Jesus, danke, dass ich diesen Dienst ganz für dich tun durfte. Nun lass mich ohne Anerkennung fröhlich sein, wie es in einem Lied heißt, und dir ein Stückchen ähnlicher werden. Das wäre die andere Möglichkeit. Ich sage immer wieder zu meiner Silvia, ohne Opfer geht im Reich Gottes überhaupt nichts. Überhaupt gar nichts. Wenn irgendwo im Reich Gottes etwas entsteht, es ist immer auf persönlichen Opfern aufgebaut. Es geht immer durch Sterben zum Leben. Gott hat das größte Opfer gebracht. Er hat seinen vielgeliebten Sohn an das furchtbare Kreuz dahingegeben. Aber der Herr Jesus ist auferstanden. Und was für eine wunderbare Frucht hat sein Sterben gebracht. Apropos Frucht seines Sterbens. Wir haben jetzt die ganze Zeit vom Sterben geredet, in Ehe, Beruf und Gemeinde. Aber vielleicht ist jemand unter uns, der kann mit dem allem überhaupt nichts anfangen, weil er das Motto hat, ich will leben, ohne zu sterben. Was ist hier zu sagen? Ich will eine kurze Geschichte erzählen, die ganz deutlich machen. Da war ein Schäfer mit seiner Herde und die Herde war bedroht durch einen Waldbrand, der sich rasend schnell ausbreitete. Vor ihnen lag ein Fluss mit kniehohem Wasser, aber die Tiere wollten partout nicht ins Wasser. Der Hirte konnte machen, was er wollte, aber die Schafe folgten ihm nicht. Er stand im Wasser und rief und pfiff und machte alles Mögliche, die Schafe kamen nicht. Vorne das Wasser, hinten das Feuer. Auf der anderen Flussseite die Rettung. Was sollte er tun? Dann endlich kam ihm die rettende Idee. Der Schäfer nahm einem Muttertier das Junge weg und ging damit durch den Fluss. Zuerst blökte das Mutterschaf wie wild, aber dann trabte es doch hinterher. Und siehe da, die ganze Herde folgte und keines der Tiere kam um. Sie gingen durch den Fluss rüber an das rettende andere Ufer. Das Bild ist nicht schwer zu übertragen. Wenn du den Herrn Jesus Christus noch nicht als deinen persönlichen Erretter kennst, dann bist du noch auf der anderen Seite, wo das Feuer ist. Du fühlst dich vielleicht im Augenblick noch wohl in deiner Haut, aber das Feuer rückt bereits heran. Und wenn du nicht Opfer des ewigen Feuers und der Flammen werden willst, dann geh den Weg durch den Fluss. Der Fluss ist ein Bild des Sterbens. Da muss man hinein ins Wasser und wieder heraus. So wie Israel damals, als es durch den Jordan ging. Sterben bedeutet in diesem Fall, dein altes Leben ohne Jesus Christus aufgeben, deine Sünde und Schuld vor Gott bekennen und ganz neu anfangen mit Christus im Herzen. Das heißt, sterben und auferstehen. Das nennt die Bibel Bekehrung und Wiedergeburt. Und es gibt keinen anderen Weg in den Himmel. Nur diesen Weg. Durch Sterben und Auferstehen. So wie der Herr Jesus selbst am Kreuz gestorben ist und auferstanden. So müssen alle die, die diesen Weg mit ihm gehen wollen, mit ihm sterben und auferstehen. Und das heißt, das alte Leben ohne ihn beenden. Und die Schuld an seinem Kreuz ablegen und mit ihm ein neues Leben anfangen. Das ist nichts anderes als Sterben zum Leben. Hier sind viele, die das genau so erlebt haben. Jeder wieder anders, aber in dieser Sache alle gleich. Sterben zum Leben. Aber wenn du noch auf der falschen Seite bist, dann warte nicht, bis dich die Flammen eingeschlossen haben, sondern lass dich rufen durch Sterben zum Leben. Es gibt eine einfache Regel. Wer hier in diesem Leben nicht innerlich stirbt, nämlich seiner Sünde, seiner Autonomie, seiner Selbstbestimmung, seinem Leben ohne Gott, dass er nicht unter der Herrschaft Christi gelebt hat, wer hier in diesem Leben nicht innerlich stirbt, der muss an jenem Tag vor dem Gericht Gottes ewig sterben. Unsere Väter haben gesagt, wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Kannst du verstehen, wie das gemeint ist? Wer nicht innerlich stirbt, bevor er äußerlich stirbt und zu Grabe getragen wird, der verdirbt, wenn er stirbt. Der geht zugrunde. Der wird verloren gehen. Aber wenn du hier stirbst, wenn du hier innerlich stirbst und sagst, ja, ich will mein Leben ohne Gott, ohne Christus draufgeben, drangeben, vielleicht nicht schlagartig in einem Augenblick, das braucht immer seine Zeit, bis man dahin gekommen ist, aber dann geh diesen Weg und du wirst in dieser Weise mitsterben mit Christus, aber auch mit auferstehen zu einem neuen Leben. Ich muss zum Schluss kommen. Wir haben jetzt miteinander viel über Sterben gesprochen, eigentlich ungewöhnlich, das macht man sonst nur bei Beerdigungen. Aber jetzt haben wir über Sterben gesprochen, über ein ganz anderes Sterben haben wir nachgedacht. Und es gäbe noch so viele Bereiche, wo wir als Christen immer wieder von unserem Herrn in sein Sterben hineingenommen werden, auch im ganz persönlichen Bereich. Wenn wir zum Beispiel persönliche Wünsche, Pläne, Ziele drangeben müssen, weil der Herr uns klar macht, es ist nicht dran. Ich habe einen anderen Weg. Oder wenn wir von Menschen enttäuscht werden, wenn wir mit Defiziten leben müssen, zum Beispiel dem Defizit an Liebe und Zuwendung von anderen Menschen, oder wenn durch Krankheit und Alter die Kräfte abnehmen, was ist das ein Sterben? Wenn langsam die Kräfte abnehmen, immer weniger werden, das bedeutet Sterben. Sterben ist eine Gesinnung, habe ich vorhin gesagt. Und wohl uns, wenn wir hier in diesem Leben das Sterben gelernt haben. Wenn ich in Altersheimen bin, dann lerne ich oft Menschen kennen, die stehen kurz vor ihrem Sterben, aber sie haben nicht gelernt zu sterben. Sie haben es in ihrem Leben nicht gelernt. Sie haben nur alles festgehalten. Und was ist das für ein schweres, für ein schreckliches, für ein dunkles Sterben, wenn Leute so in die Ewigkeit gehen. Wir können heute lernen zu sterben, indem wir uns so mit dem Herrn Jesus hineinnehmen lassen, in diesen Prozess sterben und auferstehen. Christian und Bettina, ihr könnt mit 15 und 17 Jahren lernen zu sterben. Und mit 25 und mit 40 und mit 60, wir können heute lernen zu sterben. Und das ist wichtig. Ihr Lieben, aber Sterben alleine wäre zu wenig. Unser Thema heißt Sterben zum Leben. Wir geben nicht bloß her, sondern wir werden im selben Moment beschenkt. Wir werden nicht bloß erniedrigt, sondern im selben Augenblick werden wir erhöht. Sterben mit Jesus führt immer ins Leben hinein. Sterben ohne ihn, das führt in den Tod, in ewigen Tod. Aber Sterben mit Jesus führt immer ins Leben. Ich sage euch, es hat noch nie ein Gläubiger etwas in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus preisgegeben, ohne dass er nicht reich beschenkt worden wäre. Probier es doch mal aus. Dann wirst du innerliche Herrlichkeiten erleben, wenn du mit ihm stirbst und mit ihm auferstehst. Und jedes Mal, wenn du etwas festhältst und dich selber meinst und dich selber suchst, dann wirst du es nur verlieren. Verlass dich drauf. Aber es ist noch keiner mit Christus gestorben, ohne nicht auch die Auferstehung und das Leben zu erfahren. Wer nicht stirbt, erfährt kein Leben. Aber wer leben will, der muss wissen, es gibt bei Jesus kein Sterben, ohne dass es ins Leben geht. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Bist du bereit zu sterben? Einmal grundsätzlich, um dich von Herzen zu Gott zu bekehren und mit Christus deinen Weg zu gehen, aber dann auch immer wieder im Leben der Nachfolge in ganz konkreten Dingen. Geh nicht aus dieser Versammlung heute Morgen, ohne dem Herrn zu sagen, Herr Jesus, in dieser Sache, auf die du heute Morgen deinen Finger gelegt hast, da will ich bereit sein zu sterben. Bitte lass du daraus Leben werden. Amen.